Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Der deutsche Judenhass ist auch nach der Shoah weiterhin präsent. Wie er sich wandelt und wie aktuell er bleibt, zeigt Ihnen Kirsten Serop-Billfeld.
Früher war alles, nicht besser, aber klarer. So klar jedenfalls, dass man wusste, woran man war. Bei dem Bundestagsabgeordneten der Sozialistischen Reichspartei, Dr. Franz Richter etwa, wusste man das ganz genau. Denn an seiner stramm antisemitischen Gesinnung ließ er nie einen Zweifel. Als der Bundestag 1951 über deutsche Wiedergutmachungszahlungen an Israel diskutiert und der SPD-Abgeordnete Carlo Schmidt fordert, auch dort, wo es keine Erben mehr gäbe, müsse jüdischer Besitz zurückgegeben werden, gerät Richter völlig außer sich. Wütend geifert er ins Plenum.
Wenn Professor Schmid meint, dass man der israelischen Regierung das Geld nach Tel Aviv oder Jerusalem hinterher schicken soll, dann möchte ich betonen, er würde das Geld einer Macht nachschicken, die selbst erklärt hat, mit uns im Kriegszustand zu stehen. Das heißt, dass Schmid mit dem Feind zusammenarbeitet und ein Kollaborateur ist.
Was damals niemand weiß, so der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar, Richter ist nicht nur ein Antisemit, sondern auch ein Betrüger, der unter falschem Namen im Hohen Haus sitzt.
In Wirklichkeit war er aber der NSDAP-Gau-Hauptstellenleiter Fritz Rößler. Und dieser Mann hat das sozusagen zweifelhafte Verdienst, dass er der Erste war, der gehetzt hat gegenüber dem Staat Israel. Und der wurde enttarnt und 1952 dann auch vor Gericht gestellt und in Bonn verurteilt wegen seiner falschen Identität und dann natürlich auch vom Bundestag ausgeschlossen.
Das ist lange her. Heute ist alles anders. Heute gibt es selbstverständlich überhaupt keine Antisemiten mehr, sondern nur noch Israel-Kritiker. Die bleiben dann schon mal demonstrativ sitzen, wenn sich etwa die anderen Mitglieder des Bundestages erheben, um der ermordeten Juden Europas zu gedenken. So geschehen am 27. Januar 2010, als der damalige israelische Staatspräsident Shimon Peres eine Gedenkrede im Bundestag hielt und anschließend das Kaddisch für die Toten sprach. Natürlich wollten die Sitzenbleiber ihr Verhalten ausschließlich als Israel-Kritik gewertet wissen. Die Politologin Silke Tempel.
Mich amüsiert das Wort Israel-Kritik schon immer, weil es gibt keine China-Kritik, es gibt keine Russland-Kritik, es gibt keine Pakistan-Kritik. Nur auf der Israel-Kritik wollen wir bestehen.
Eine Tarnvokabel, ein Schutzwort, das im Grunde genommen ummänteln soll, inwiefern wir es mit definitiven Israel-Gegnern zu tun haben, die so weit gehen würden, im Zweifelsfall das Existenzrecht diesem Staat absprechen zu wollen.
Mit denen haben wir es inzwischen an allen Ecken und Enden zu tun. Und zwar in allen möglichen Variationen. Der altbekannte Vulgär-Antisemit mit Glatze, Springerstiefeln und den Protokollen der Weisen von Zion im Regal ist heute fast zum Auslaufmodell geworden. Den Kreis erweitert haben zusätzliche Spielarten. Der muslimische, der sogenannte gebildete und als dessen Untergruppierung der linksintellektuelle Antisemitismus.
Wir haben also eine komplizierte Gemengelage, die verschiedene judenfeindliche Gruppen ins Blickfeld rückt. Rechte Schläger, Hakenkreuzschmierer, Pöbler und Friedhofsschänder, dann Judenhetzer in Moscheen und arabischstämmige Jugendliche, die Mitschüler terrorisieren, einen Rabbiner zusammenschlagen, ihn schwer verletzen und auf Kundgebungen gegen den Gaza-Krieg Juden ins Gas schicken wollen und die dort in aller Öffentlichkeit brüllen:
Im Zentrum dieses Hasses steht bei allen Gruppen der jüdische Staat, an dem sich unzählige deutsche Gemüter oft bis zur Erschöpfung erhitzen. Ein kleines Land in rund 4000 Kilometern Entfernung bringt viele von ihnen immer wieder um ihren Seelenfrieden. Es gibt denn auch heute keinen Judenhass, der nichts mit dem Judenstaat zu tun hätte. Wir haben es inzwischen mit einer regelrechten Israelisierung des Antisemitismus zu tun.
Kein Staat dieser Welt, nicht einmal diktatorische oder verbrecherische Regime, wird so heftig attackiert wie Israel. Und das mit einem ungeheuren Ausmaß an moralischer Überheblichkeit. Die Kognitionswissenschaftlerin Monika Schwarz-Friesell.
Wir sehen eigentlich schon seit ungefähr 20 Jahren, dass sich die Grenzen zwischen rechts, links, Mitte, liberal verschwimmen und dass die Sprachgebrauchsmuster beispielsweise im antisemitischen Diskurs sich immer weiter annähern. Also alle Spielarten eigentlich, die überschneiden sich hier, die treffen sich hier auch und zwar insbesondere in ihrem Hass, in ihrer Fokussierung auf Israel.
Und doch hält sich hartnäckig die eingeübte Formel:
Der Feind steht rechts.
Sicher. Aber auch links und in der Mitte.
Historisch gesehen ist der Satz vom Antisemitismus, der in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei, falsch. Antisemitismus war immer zunächst ein Phänomen der Gebildeten. Seit den Tagen des Konvertiten Johannes Pfefferkorn im 16. Jahrhundert ging er von den Schreibtischen der Gelehrten aus, von den Theologen, Hofpredigern und Philosophen.
Denken wir an solche berühmten Philosophen wie Hegel, ein glühender Judenhasser, was sich in seinen Schriften zeigt. Es waren vor allem im 19. Jahrhundert Universitätsprofessoren wie Treitschke. Es waren Künstler wie Wagner. Es waren Schriftsteller wie Fontane. Es waren Politiker und der Hoftheologe in der Kaiserzeit, Stöcker, die glühende Pamphlete gegen Juden geschrieben haben.
Gebildeter Antisemitismus. Auf den ersten Blick scheint dieser Terminus widersprüchlich. Zum einen, weil die Vorstellung herrscht, Bildung verhindere Antisemitismus und sei das beste Mittel, ihn zu bekämpfen. Zum anderen, weil er nicht ins Weltbild einer Gesellschaft passt, die sich an einer intensiven Aufarbeitungs- und Gedenkkultur orientiert und glaubt, so die Gespenster der Vergangenheit vertrieben zu haben. Doch die gängige Annahme, dass der Antisemitismus von rechts hierzulande die größte Gefahr sei, teilen weder Wolfgang Kraushahn noch Monika Schwarz-Friesell. Nicht der mehrheitlich verurteilte und verpönte rechtsradikale Vulgärantisemitismus sei heute eine Gefahr für die Zivilgesellschaft, sondern die unter viel Camouflage als Kritik an Israel verbreitete Judenfeindschaft im öffentlichen Kommunikationsraum.
Das ist übrigens auch eines der Hauptprobleme im Kampf gegen den aktuellen Antisemitismus, dass sowohl in der Politik als auch in der Justiz und in der Zivilgesellschaft diese enge, falsche Konzeptualisierung existiert. Antisemitismus sei entweder ein historisches Phänomen, vor allem begrenzt auf die Phase der Nationalsozialisten, oder es sei eben ein Randgruppenphänomen der Gesellschaft, also vor allem, wie gesagt, bei Neonazis und Rechtsradikalen anzutreffen.
Es ist nach wie vor so, dass die Mechanismen, die dazu führen, dass halt Juden zu Projektionsadressaten benutzt werden für all das, was mit der Welt und der Politik schiefgeht, dass das immer wieder innerhalb der Linken eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Aber es ist zum Teil auch so, dass das innerhalb der Parteien auch hin und wieder mal aufblitzt. Also es hat ja auch genügend Vorfälle gegeben.
Dieser linke Antisemitismus, ein Antisemitismus ohne Antisemiten, sei deshalb so gefährlich, weil er sich antirassistisch, antiimperialistisch, menschenrechtsorientiert und progressiv gebe. Und weil er dennoch nahezu alle judenfeindlichen Klischees und Argumente bediene.
Wir haben zweierlei Maß, während die Gesellschaft nach wie vor ziemlich unisono den rechten Antisemitismus ablehnt und bekämpft, ist mittlerweile der anti-israelische Antisemitismus, der vor allem eben von Linken oder von Kirchenleuten oder aus der gebildeten Mitte kommt, tatsächlich schon normalisiert. Und das ist mit das Gefährlichste, was wir überhaupt in der Antisemitismusforschung konstatieren. Wenn zum Beispiel eine 18-jährige Abiturientin an die israelische Botschaft schreibt und sie sagt, sie ist Mitglied bei Amnesty International, sie ist tolerant, sie lehnt jede Form von Rassismus ab. Und dann schreibt sie, jetzt verstehe ich, warum Juden als mies, brutal, verlogen, gierig und rücksichtslos gelten. Viele meiner Mitschüler und Freunde sehen das ganz genauso.
Und nicht nur die, sondern auch Pfarrer, Gewerkschafter, Hausfrauen und Medienschaffende. Nach einer Forsa-Umfrage glauben 71%, die Deutschen sollten Israel durchaus mal verstärkt die Meinung sagen und die historisch bedingte Sonderbehandlung, Zitat des Spiegels, überwinden. Ein Rat, der immer wieder gern und ausgiebig beherzigt zu werden scheint. Die Beispiele sind Legion.
Da fällt einem deutschen Bischof auf einer Reise in Ramallah das Warschauer Ghetto ein. Da macht ein früherer CDU-Sozialpolitiker einen israelischen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser aus. Da entdeckt eine ehemalige SPD-Generalsekretärin gemeinsame Werte und eine strategische Partnerschaft mit der Fatah. Da blamiert sich die ARD mit einem völlig einseitigen, ressentimentgeladenen Bericht über die Wasserversorgung im Westjordanland. Da schwadroniert eine Menschenrechtsbeauftragte der Linken von Tausenden von Tonnen an Chemikalien, die Israel angeblich ins Mittelmeer leite. Und reanimiert so die alte Legende von den jüdischen Brunnenvergiftern, die schon im Mittelalter falsch war. Und dann ist da noch der zum Wareninspekteur mutierte, pensionierte evangelische Pfarrer, der sich eine Strafanzeige einhandelt, weil er als engagiertes Mitglied der anti-israelischen Boykottbewegung BDS in einem Bonner Geschäft israelische Produkte mit warnenden Papierfähnchen kennzeichnet. Werden sie für ihr Treiben kritisiert, führen diese engagierten Israel-Kritiker umgehend das Meinungsdiktat ins Feld, das Kritik an Israel angeblich unmöglich mache. Doch dieses Meinungsdiktat ist eindeutig selbst ein antisemitisches Klischee. Wer hätte je ein solches Diktat erlassen?
All diesen Aktivisten ist eines gemeinsam: Im Namen des Friedens sind sie gegen Israel und der festen Überzeugung, unschätzbare Hilfe bei einer deutschen Lieblingsbeschäftigung zu leisten, bei der Lösung des Nahostkonflikts. Das gilt auch für viele Schreiber der rund 14.000 Briefe an die israelische Botschaft in Berlin und an den Zentralrat der Juden in Deutschland, die Monika Schwarz-Friesell 2013 auswertete.
Es waren über 60% der Schreiber, die Namen und Adresse angegeben haben, die sehr auskunftsfreudig waren. Es sind Lehrer, es sind Journalisten, es sind Banker, es sind Ärzte.
Nur eines sind sie natürlich alle nicht: Antisemiten.
Ich habe hier ein Beispiel von einem sehr gebildeten Akademiker, der von sich selbst sagt, er sei kein Antisemit und er würde immer links wählen. Ich lese das mal vor. Aus Sicht eines realpolitischen Deutschlands à la Merkel muss man sagen, dass 7 Millionen tote Juden, damit meint er die Israelis, so schlimm das auch wäre, aber nüchtern betrachtet, besser wären als 7 Milliarden tote Menschen wegen der jüdischen brutalen Weltherrschaft.
Auch dieser Brief eines Linkswählers ist mit einem offenbar pathologisch reinen Gewissen geschrieben, denn
wenn ich Antisemit bin, kann ich kein Linker sein.
Ein in seiner völligen Widersinnigkeit bemerkenswerter Satz, den der Schriftsteller Gerhard Zwerenz da in den 1980er Jahren in die Welt setzte. Doch von Wirkung und Wahrheitsgehalt dieser These scheinen Teile der Linken bis heute überzeugt.
Das Interessante an dieser Ecke ist, dass sie sich im Grunde genommen sozusagen der Schuldabwehr befleißigt hat und sich gleichzeitig noch bestätigt hat, dass sie als Linke ja eigentlich in diesem Bereich gar nicht schuldig werden kann. Denn die Linke ist ja per se fortschrittlich, die ist ja progressiv, die kennt sowas wie Vorurteil gar nicht, die ist gegen den Imperialismus und gegen den Faschismus. Das heißt, sie hat sich in der Dinge entledigen wollen in Teilen und hat sich dabei gleichzeitig noch bestätigt, dass sie auf dem moralisch richtigen Weg ist.
Dort war sie einmal durchaus, als sich in den 1950er Jahren eine kleine Studentenbewegung in deutschen Universitätsstädten für Wiedergutmachung einsetzte.
Es hat 1959 eine Ausstellung Ungesühnte Nazi-Justiz gegeben. Das ist auch eine Initiative gewesen, die auf den SDS zurückzuführen ist, also auf den Sozialistischen Deutschen Studentenbund, der damals noch in der SPD war. Und dann gab es ab 1961 einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Und danach haben sich einfach die Dinge doch erheblich verändert.
Flying low over the sea, in complete radio silence. Israeli Air Force pilots were out to repel the Egyptian attack.
Das war 1967, der Krieg, wo Israel so grandios gewonnen hat. Also die Linken, die bislang begeistert waren von Israel, also die in die Kibbuzim fuhren, plötzlich kippte dieses Bild. Plötzlich war Israel stark, plötzlich war Israel eine Macht im Nahen Osten und das gefiel bestimmten linken Ideologen nicht.
Damals kam es zu einer Art Transformation der studentischen Linken in eine anti-israelische Kampfgenossenschaft.
Psychologisch betrachtet dürfte der entscheidende Punkt im Juni 1967 darin bestanden haben, dass aus Sicht der linken Studenten Israel auf einmal aus der Rolle des Opfers umgekehrt war in die Rolle des Täters, des militärischen Siegers. Das heißt, man konnte es eigentlich offenbar nicht aushalten, dass Israel in der Lage war, sich selber zu verteidigen, sich den Weg frei zu machen und dann diese Gebietannexionen durchzuführen, die den heutigen Status des Staates Israel ausmachen. Das war aus dieser Sicht zu viel und deshalb schlug das um in diese vehemente Form der Israel-Kritik und Gegnerschaft bis hin zur Feindschaft.
Diese Feindschaft findet einen dramatischen Höhepunkt 1976, als der deutsche Terrorist Wilfried Böse bei einer Flugzeugentführung in die ugandische Hauptstadt Entebbe die erste buchstäbliche Selektion nach 1945 an jüdischen bzw. israelischen Passagieren vornimmt. Er droht, sie alle zu töten. Als einer der Passagiere, ein Holocaust-Überlebender Wilfried Böse, seine eintätowierte Häftlingsnummer zeigt und ihn darauf aufmerksam macht, dass er im Begriff ist, in die Fußstapfen der Nazi-Elterngeneration zu treten, erklärt der Terrorist voller moralischer Empörung:
Ich bin Anti-Nazi, ich bin Idealist.
Eine Zeit, in der die Tätergeneration noch völlig in der Gesellschaft war. Fällt es einer zweiten Generation ein, die auch antritt, dass sie das eigentlich nicht akzeptieren will, dieses Beschweigen der Vergangenheit? Fällt es Angehörigen einer zweiten Generation ein, Attentate gegen jüdische Einrichtungen zu unternehmen? Es ist eine Tür aufgestoßen worden wieder, die ich ein Skandalon finde. Also, dass man 20 Jahre nach Ende des Krieges tatsächlich es fertig bringt, Juden wieder zu Opfer zu machen und sie gezielt töten zu wollen.
Heute konstatiert Wolfgang Kraushaar einen latenten Antisemitismus, der praktisch alle Schichten der deutschen Gesellschaft durchzieht.
Die bundesdeutsche Gesellschaft ist trotz des hohen Grades an politischer Tabuisierung des gesamten Komplexes Antisemitismus in Israel nach wie vor davor nicht gefeit. Und ich befürchte, dass nämlich jedes Mal dann, wenn sich Israel sozusagen zur Wehr gesetzt hat, dass dieser Antisemitismus neu blüht. Und das ist nach wie vor das Gesetz der Serie.
Und das auch, weil der Antisemitismus Teil und Erbe abendländischer Kultur ist. Nicht die Ausnahme von der Regel, sondern die Regel selbst. Der Antisemitismus, so sekundierte denn auch vor einigen Jahren Robert Wistrich, Historiker an der Hebräischen Universität Jerusalem, wechsle seine Erscheinungsformen und Strategien unaufhörlich und passe sich dem jeweiligen Zeitgeist an. Wie ein listiges Virus, das immer dann, wenn es als bekämpft und überwunden geglaubt werde, umso heftiger angreife.
Was ungemein brisant ist für unsere Zivilgesellschaft, ist, dass wir immer weniger Widerstand und Widerspruch gegen die immer lauter werdenden antisemitischen und anti-israelischen Stimmen in unserer Gesellschaft haben.
Und doch enthebt uns diese Einschätzung nicht der Pflicht zu äußerster Wachsamkeit und notwendigem Handeln. Wohlwissend, wozu Antisemitismus und Antisemiten fähig sind, wenn man sie gewähren lässt.